Oder machen wir ein bisschen genauer. Aber ich mache noch 10 mehr von Sie. Wirklich. 30%.
Nein, Makedonien. Auf den heimischen Märkten, wie etwa hier auf dem Wiener Naschmarkt, gibt es eine Fülle an Produkten aus aller Welt. Supermärkte haben asiatische Suppen, Couscous oder Sushi im Sortiment. Spezialgeschäfte verkaufen Halal-Produkte. Ohne in ferne Länder reisen zu müssen, kann man bei einem Streifzug durch die Restaurantszene eine kulinarische Weltreise unternehmen. Das war nicht immer so. Als sie vor fast 40 Jahren nach Wien kam, sei es unmöglich gewesen, ihre gewohnten persischen Gerichte zu kochen, erinnert sich die Malerin, Dichterin und Kunstpädagogin Mitra Strohmeier-Shamoradi.
Jetzt ist für mich so Selbstverständlichkeit, dass ich alles hier finde, aber damals war zum Beispiel, ich habe mich so gefreut, wenn ich nur Schafkäse gefunden habe. Und jetzt ist in jedem Supermarkt natürlich Schafkäse zu kaufen. Und alle anderen Dinge, so Gewürze und Kräuter, alles, was wir zu unserer Küche gebraucht haben, habe ich alles von zu Hause geschickt bekommen.
Mitra wurde 1955 in Abadan im Iran geboren, studierte an Universitäten in Teheran und Isfahan Malerei und Restauration. 1979 begann sie an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien zu studieren. Ein Jahr wollte sie zunächst bleiben, doch die politische Situation im Iran erschwerte die Rückkehr. Sie blieb, ist längst Österreicherin, trägt mit ihrer Lyrik und Malerei zur heimischen Kunstszene bei und gestaltet interkulturelle Kunstprojekte.
Zum Beispiel damals hat geheißen, ich habe selber in Frauenberatungsstellen gearbeitet, was man über türkische Frauen versucht hat zu helfen und was sie keinen Aufenthalt gekriegt haben ohne ihren Mann oder wie die auf der Straße miteinander gegangen sind. Also alle diese Bilder haben sich für mich völlig verändert. Jetzt siehst du dauernd türkische Frauen auch mit Kopftuch, die wild Auto fahren oder Männer, Frauen, ältere Leute. Ich habe gestern wirklich vor mir sind ein älteres türkisches Paar, beide genauso angekleidet wie früher, aber Hand in Hand gegangen, was ich früher nie gesehen hatte.
Zweifelsohne. Wenn man die Frage stellt, wie die Zuwanderung Österreich verändert, dann zeigt sich dies zunächst im Stadtbild. Bunter ist es geworden, vielfältiger. Nicht nur, was Märkte oder Restaurants betrifft. Eindeutig ist, Österreich ist ein Einwanderungsland. 2014 hatten laut einer Studie der Statistik Austria knapp über 20% der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, beide Elternteile waren im Ausland geboren. Das sind mehr als 1,7 Millionen Menschen. Die Tatsache, dass Österreich ein Einwanderungsland ist, sei jedoch noch immer nicht im allgemeinen Bewusstsein verankert, meint der Philosoph und Journalist Hakan Gürses. Er wurde 1961 in Istanbul geboren und lebt seit 1981 in Wien.
Österreich hat sich sehr lange als ein Land verstanden, in dem zwar Leute leben aus anderen Ländern etc., aber ein Einwanderungsland ist Kanada oder Australien. Wir sind es nicht, so in etwa. Man müsste natürlich ganz aktiv hier bestimmte auch institutionelle Maßnahmen ergreifen. Man müsste da Dinge bereitstellen, die sozusagen mit dieser Realität der Migrationsgesellschaft sich tatsächlich auch tagtäglich befassen können. Und das ist nicht passiert. Von Anfang an hat man eigentlich diesen Umgang den Migrantinnen und Migranten selbst überlassen und die sogenannte Integration als eine Bringschuld sozusagen der Migrantinnen und Migranten betrachtet.
Das sind Länder, die sind de facto Einwanderungsländer, wo so viel Zuwanderung passiert. Und das ist Österreich auf jeden Fall, genauso wie Deutschland. Eine andere mögliche Interpretation dieses Begriffes ist ein Land, das sich sehr stark in seiner Identität über die Einwanderung definiert. Also da gehört die Definition als Zuwanderungsland zum nationalen Selbstverständnis. Bei uns hat man sich sozusagen ein bisschen um diese Definition gedrückt, obwohl es de facto ein Einwanderungsland war, wollte man das nicht wahrhaben und da ist sozusagen Einwanderung ist passiert, anstatt es als geplanten Prozess aktiv zu betreiben.
Der Sozialwissenschaftler und Demograf Wolfgang Lutz vom Institut für internationale Systemanalyse JASA in Luxemburg. In einem europaweiten Forschungsprojekt hat das JASA die Auswirkungen von Zuwanderung auf die demografische Entwicklung untersucht. Die hypothetische Prognose für Österreich?
Österreich hat derzeit ungefähr 8,5 Millionen Einwohner. Wenn es so weitergeht wie angenommen, dass also doch ein weiteres Migrationsplus in Zukunft sein wird, dass also mehr Leute nach Österreich kommen als Österreich verlassen, dann wird es bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, auf circa 9,3 Millionen anwachsen. Das ist die Prognose. Wenn aber ab heute sozusagen genau gleich viele Leute wegziehen als kommen, also eine Null-Netto-Migration, dann würde das doch ein deutliches Absinken der österreichischen Bevölkerung auf 7,8 Millionen bedeuten. Gleichzeitig würde es auch eine Verstärkung der Alterung der Bevölkerung mit sich bringen, da die Migranten natürlich in der Regel junge Menschen sind, die meisten von ihnen sind zwischen 18 und 25 Jahre, die als Junge nach Österreich kommen und sozusagen demografisch eine ähnliche Funktion wie Geburten eigentlich haben. Sie machen die Alterspyramide jünger und auch die Struktur der Erwerbstätigen wird dadurch jünger.
Das wird die Gesellschaft verändern, so wie es Zuwanderung in der Vergangenheit gemacht hat. Um die europäische Kultur und Zivilisation kennenzulernen, kam Sarajuddin Rasuli vor fast 40 Jahren von Afghanistan nach Wien. Es sei ein völlig anderer Ort als heute gewesen, meint auch er.
Als wir Auslandsstudenten nach Europa gekommen sind, wir waren exotische Wesen. Ja? Etwas Neues, etwas Interessantes. Und damals sind die Auslandsstudenten, vor allem die Mehrheit, waren aus dem Iran, die aus dem Iran Stipendium bezogen haben, reiche Studenten. Wir haben vor 38 Jahren in Österreich 20 Afghanen auf der Liste des Magistrats gehabt. Heute müssten die jetzt 30.000, 40.000 sein. Heute, aber bis 2013, 2014 waren 14.000 Afghanen.
Längst ist Sarajuddin Rasuli Österreicher. Überaus gefragt ist seine Expertise als Afghanistan-Experte. So ist er unabhängiger Gutachter bei Beschwerden gegen abgelehnte Asylanträge von Afghanen. Geboren wurde Sarajuddin Rasuli 1952 in Kunduz im Norden Afghanistans als Angehöriger der usbekischen Volksgruppe. Er studierte in Wien Politikwissenschaften, um später zur Entwicklung Afghanistans beitragen zu können, wie er erzählt. Schließlich gründete er das Sozialistische Afghanistan-Komitee, half von hier aus seinem Land und blieb in Österreich. Allen Schwierigkeiten und auch Anfeindungen auf der Straße zum Trotz.
Heute kann ich auf den Straßen oder jeder Ausländer oder Migrant auf der Straße gehen, ohne. Man hört kaum, dass jemand so skeptisch schaut oder etwas anspricht, also Negatives sagt. Und das ist auch für die österreichische Bevölkerung, auch in Wien, bewusst geworden. Wir sind da. Die Migranten sind da. Das ist so ein Teil von Österreich.
Wenn man über die Veränderungen der Gesellschaft durch Zuwanderung diskutiert, dann geht es also um die Frage, ob diese Tatsache als Teil der nationalen Identität verstanden wird. Hakan Gürses beschäftigt sich im Bereich politischer Bildung mit Stereotypen und Vorurteilen und spürt Ausgrenzung und Ressentiments nach.
Also einerseits sagt man eben, die kommen und die sind anders und die sind so, dies und jenes. Und dann sagt man ja, aber was ist das eigentlich? Was ist das, was Österreich ausmacht? Naja, wir sind ja eh nicht homogen. Also es gibt ja keine österreichische Rasse, das höre ich so oft. Auf jeden Fall meinen sie, glaube ich, also wir sind keine ethnische, homogene Gruppe. Es fragt sich, ob es so etwas überhaupt auf der Welt gibt. Aber dennoch, das heißt, die österreichische Nation ist für sie nicht die Einheit. Das ist plötzlich dann so ein Sprung und sie reden dann plötzlich von unseren Werten. Und was mit diesen unseren Werten gemeint ist, was mit uns gemeint ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass das ein Argument ist, das die anderen zu den anderen macht.
Die Frage der Identitätsveränderung durch Zuwanderung beschäftige nicht nur Österreich, sondern alle europäischen Länder, gibt der Politikwissenschaftler und Migrationsforscher Rainer Bauböck zu bedenken. Bauböck ist Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz.
Im Unterschied zu diesen Überseestaaten geht es also in Europa darum, dass alte Nationen, die sich in der Vergangenheit eher als Auswanderungsländer verstanden haben, ihr Selbstverständnis transformieren, umändern und neu definieren als sowohl Auswanderungsnationen, weil das findet ja nach wie vor statt, als auch Einwanderungsnationen, also schlicht und einfach als Gesellschaften, die offen sind für Migration und Migration berücksichtigen in der Frage, wer dazugehört.
Wer gehört dazu? Wer sind wir? Wer sind die anderen? Wenn Fragen wie diese gestellt werden, kommt die Debatte früher oder später auf das Kopftuch muslimischer Frauen. Das Kopftuch ist ein im Stadtbild deutlich sichtbares, äußeres Zeichen der Zuwanderung. Das Kopftuch ist jedoch weit mehr als das. Es wird immer wieder als Symbol für die Unterdrückung von Frauen angeführt. Kurz gesagt, es polarisiert, quer durch die Bevölkerung.
Ich bin Muslim und ich habe mich entschieden für mein Kopftuch. Wenn ich arbeite, ich vergesse, dass ich trage ein Kopftuch. Für mich also ganz normal.
Für die in Algerien geborene Journalistin Rashida Tubal ist das Kopftuch ein Zeichen ihrer Religiosität. Niemand hat sie je gezwungen, es zu tragen. Sie studierte englische Literatur und Soziologie. Seit 22 Jahren lebt sie in Wien, ist Journalistin und Dolmetscherin für Arabisch und Französisch. Heute ist sie am BFI in der Beratung für Migrantinnen tätig und engagiert sich als Freiwillige für die Hilfsorganisation WAFA. WAFA bietet vor allem Frauen aus arabischsprachigen Ländern Orientierungshilfen, um hier Fuß zu fassen.
Und schau, so bin ich immer mit meinem Kopftuch. Finde ich, dass die Kopftuch ist nicht so ein Zeichen, dass bin ich dumm. Nein, ich habe einen Kopf, ich habe entschieden für mein Kopftuch und bin ich ein Mensch. Am Ende bin ich ein Mensch, ja.
Natürlich gibt es, wenn wir von Menschenrechten reden, auch ein Menschenrecht auf Glauben und natürlich auch auf einen Lebensstil zu führen. Und die führen halt diesen Lebensstil, indem sie Kopftuch tragen. Also ich sehe es wirklich immer öfter, dass sich sehr viele österreichische Männer als quasi Feministen sozusagen profilieren wollen, immer dann, wenn es um diese, ja fast diese orientalistischen alten Bilder geht, von ja auch durchaus sexualisierten, durchaus als ja niedriger sozusagen angesehenen Frauen. Darum finde ich, ein Gespräch über Kopftuch ist für mich das Ende eines Gesprächs meistens. Also da diskutiere ich nicht darüber.
Wie muslimische Frauen mit dem äußerlichen Symbol ihrer Religionszugehörigkeit umgehen, ist höchst unterschiedlich. Manche tragen es freiwillig und selbstverständlich. Manche müssen es tragen, viele haben es noch nie getragen und manche haben sich davon verabschiedet.
Burka habe ich in Afghanistan verlassen. Dort habe ich gelassen. Ich bin verheiratet, Burka ist weg. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier Burka trage, dann ist es komisch.
Shafika Rasuli wurde 1973 in Afghanistan geboren. Ihre Kindheit und Jugend war von Krieg, bewaffneten Konflikten und von Angst geprägt. Auf die Invasion der Sowjetunion folgte ein 10 Jahre andauernder Konflikt mit den Mudschahedin. Nach dem Abzug der Sowjets begann ein Bürgerkrieg und die Taliban übernahmen die Kontrolle über den Großteil des Landes. Die USA intervenierten. Seit 2003 führen die Taliban einen Aufstand gegen die Regierung. Im selben Jahr heiratete Shafika Sarajuddin Rasuli und zog nach Wien. Hier trägt sie weder Burka noch Kopftuch, wie sie es in Afghanistan musste.
Wir mussten immer Burka tragen. Die Mädchen und Frauen dürfen nicht rausgehen, einkaufen gehen. Mit Burka haben wir uns sicher gefühlt. Ohne darf man gar nicht. Die haben geschlagen. Wir haben furchtbare Angst gehabt. Vor Mujahedin haben wir ein großes Kopftuch getragen. Und die Taliban sind gekommen, dann mussten die Frauen alle Burka tragen.
Shafika Rasuli hat hier zunächst Deutsch gelernt und eine Ausbildung zur Kindergartenhelferin gemacht, danach in einem Kindergarten gearbeitet. Sie ist auch Dolmetscherin für Usbekisch und Farsi. Derzeit macht sie einen Computerkurs. Dass sie kein Kopftuch trägt, hindert sie nicht daran, gläubige Muslimin zu sein.
Ich bete zu Hause. Wenn ich Stress habe und Probleme, dann bete, dann bin ich Ruhe. Das hilft.
Seit 1945 sind Hunderttausende Zuwanderer nach Österreich gekommen, als Flüchtlinge vor Verfolgung, politischen Krisen und Umstürzen in ihren Herkunftsländern. Es ist eine lange Liste, deren Ende noch nicht abzusehen ist.
Der Ungarnaufstand von 1956, die Niederschlagung des Prager Frühlings und der Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei 1968. Der Militärputsch in Chile 1973. Der Sturz des Schah-Regimes in Persien Ende der 1970er Jahre. Die sowjetische Militärintervention in Afghanistan Ende der 1970er Jahre. Die Verhängung des Kriegsrechts in Polen 1981. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren. Der Aufstand gegen das Assad-Regime und der Bürgerkrieg in Syrien seit 2011.
Eine völlig neue Art der Zuwanderung gab es ab 1961. Arbeitsmigranten, sogenannte Gastarbeiter, wurden gezielt angeworben, weil es in Österreich an Arbeitskräften mangelte. Österreich schloss Abkommen mit der Türkei und Jugoslawien. 1973 kamen 230.000 Gastarbeiter nach Österreich.
Ich bin die Josipa Karaca. Ich komme gebürtig aus Bosnien-Herzegowina, aber bin eine Kroatin. Aufgrund von meiner Religionszugehörigkeit und meines Familienstammbaumes. Ich wohne in Kufstein, beziehungsweise jetzt in Innsbruck seit dem Studium und bin 30 Jahre alt. Und meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, ist seit den 1970er Jahren, 71, 72, als Gastarbeiter nach Österreich gekommen und wir als Familie dann 1990.
Josipa Karaca war 5 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter, dem Vater, nach Kufstein folgte. Sie besuchte die Hauptschule in Kufstein, dann die HBLA für wirtschaftliche Berufe. Später studierte sie an der Universität Innsbruck Erziehungswissenschaften. Heute ist sie Trainerin für die österreichische Gebärdensprache. Neben ihrer Muttersprache Kroatisch spricht sie Deutsch, Englisch, Italienisch und Bulgarisch. Ihre beachtliche Laufbahn unterscheidet Josipa von vielen sogenannten Gastarbeiterkindern, die meist nur geringe Aufstiegschancen haben. Die Anwerbung ihres Vaters hat sie so in Erinnerung.
Wenn er jetzt zum Beispiel erzählt, wie das damals für ihn war, dann war das definitiv so, dass er gesagt hat, er hat einen Bruder hier gehabt in Kufstein, der ihm gesagt hat, er könnte mal kommen und sich um Arbeit umschauen, weil gerade in dem Werk, wo er gearbeitet hat, Mitarbeiter gesucht werden. Und auch wirklich so ganz gerne auch jemand genommen wird, den die anderen Migranten schon kennen, wo sie so quasi auch bürgen können, dass es ein guter Mitarbeiter wäre. Und eigentlich ist mein Vater dahingehend, hat er das einmal den Vorschlag angenommen und hat gemeint, gut, das probiert er aus. Und dann hat eben der Vater gemeint immer, ja, so ein Jahr, zwei bleibt da. Und also ein Schlüsselmoment für mich in der Erzählung meines Vaters ist, wenn er immer sagt, sein Bruder hat ihm empfohlen, mach doch einen Bausparvertrag. Das geht auf 6 Jahre, da kann man sich was auf die Seiten legen. Und mein Vater hat gesagt, 6 Jahre, ich bleibe keine 6 Jahre.
So ging es allen Gastarbeitern. Sie wurden als sogenannte Konjunkturpuffer geholt, die man bei schlechter Wirtschaftslage wieder zurückschicken wollte, um bei Bedarf neue zu holen. Doch in der Praxis funktionierte dieses Rotationsprinzip nicht. Und so blieben die Gastarbeiter, ohne dass die Gesellschaft versucht hätte, sie zu gleichberechtigten Bürgern zu machen. Die Gastarbeiterpolitik sei ein Paradebeispiel für eine falsch geplante Strategie, sagt der Sozialwissenschaftler und Demograf Wolfgang Lutz.
Das Schwierigste war sicher, dass man damals gezielt die am wenigsten qualifizierten Leute ins Land holen wollte. Ja, zum Teil Analphabeten aus ländlichen Gebieten nach Österreich zu holen unter dem Motto, die sollen also brav hackeln und nicht viele Fragen stellen. Das hat man sich damals vorgestellt. Das sind also Arbeitsmaschinen, die also ihren Beitrag leisten und dann, wenn man sie nicht mehr braucht, sie zurückschicht. Aber da gibt es ja den Sagen, also man hat Arbeitskräfte geholt und gekommen sind Menschen, die hatten natürlich ihre Familien mitgenommen und hatten auch das Recht dazu bekommen dann. Und aus einer kurzfristigen Periode der Arbeit wurde dann eine längerfristige Zeit. Und die heute noch sichtbaren Probleme bei der Integration, auch der zweiten Generation, gehen natürlich zum Teil schon auch auf die großen Bildungsunterschiede zurück.
Josipa Karaca ist da eine große Ausnahme. Ihr Vater aber erhielt keinerlei Integrationsangebote, erzählt sie.
Also was ich mich bewusst erinnern kann, war damals zu der Zeit nicht wirklich vorgesehen, dass er jemals einen Deutschkurs besuchen muss. sie haben meistens die Arbeitsaufträge zum Beispiel an die Migranten geben, die schon länger da waren, und die sollten dann das so quasi ihren Landsleuten weitergeben, was die Firma denn jetzt erwartet, welcher Auftrag neu reinkommt und so weiter. Das heißt, prinzipiell hat er nie einen Deutschkurs gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gemeint hat, es wäre vielleicht Zeit für die österreichische Staatsbürgerschaft.
Heute findet Zuwanderung auf mehreren Ebenen statt. Der wechselseitige Nutzen steht bei der Arbeits- und Wirtschaftsmigration im Vordergrund, die seit 2011 durch die Rot-Weiß-Rot-Card geregelt wird. Es ist die einzige Form der Zuwanderung, bei der der Staat einen politischen Gestaltungsspielraum hat und Nutzenüberlegungen geltend machen kann. Die zweite Form der Zuwanderung ist nicht steuerbar, sondern ergibt sich durch die EU-Mitgliedschaft. EU-Bürger dürfen aufgrund der Niederlassungsfreiheit frei einreisen, sich hier niederlassen und arbeiten. Knapp die Hälfte aller im Ausland geborenen Menschen, die heute in Österreich leben, stammt aus EU-Ländern. Spitzenreiter sind die Deutschen. Die dritte Form der Zuwanderung steht heute am meisten im Fokus.
Bei der Zuwanderung aus Gründen der humanitären Pflichten oder auch der menschenrechtlichen Aufnahmepflichten kann der Staat nicht sagen, ich nehme die nur auf, wenn es zu meinem Nutzen ist. Der Grund, warum sie aufgenommen werden, ist eben ein humanitärer oder ein menschenrechtlicher. Und das trifft vor allem für Flüchtlinge zu.
Eine Kombination aus diesen drei Arten von Zuwanderung macht heute das Einwanderungsland Österreich aus. Darauf müsse die Integrationspolitik abgestimmt werden, meint Migrationsforscher Rainer Baubeck.
Wenn man sagt, bist du temporär zugewandert, dann darfst du dich nicht integrieren. Wir machen dir keine Angebote, die Sprache zu lernen. Wir versuchen, deine Qualifikation nicht so zu zertifizieren, dass du sie am heimischen Arbeitsmarkt einsetzen kannst. Und wir warten darauf, bis du wieder zurückkehrst. Dann produziert man bei jenen, die trotzdem bleiben werden, ein Integrationsproblem, das hausgemacht ist. Man muss also im Grunde genommen für alle Migranten, die länger als nur kurzfristig bleiben, also ich rede jetzt nicht von den Erasmus-Studenten, Integrationsangebote möglichst frühzeitig erstellen, um zu verhindern, dass es dann später nach 3 oder 5 Jahren gewaltige Integrationsdefizite gibt, die kaum mehr aufzuholen sind, weil in der Zwischenzeit diese Immigranten in Nischen der Gesellschaft abgedriftet sind, wo man sie nicht mehr erreichen kann.
Das gilt umso mehr in der aktuellen Situation, wo es um die Integration der vielen Flüchtlinge geht, die im Laufe des Jahres 2015 gekommen sind und um die, die wohl noch kommen werden.
Es gibt das bekannte Schlagwort, es gibt nichts Dauerhafteres als temporäre Zuwanderung.